Vis-à-vis.
Frau Flaum, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie kommen ja viel rum in der Welt. Deshalb interessiert mich vorab erst einmal die Frage, wohin fliegen Sie am liebsten? Gibt es so etwas wie Lieblingsflughäfen oder Lieblingsstrecken für Piloten und Pilotinnen?
Ja, gibt es bestimmt, wobei ich die Vielfalt gerade schätze. Und normalerweise hängt das Streckennetz davon ab, was die Fluggesellschaft jeweils vorsieht. Ich, die den Airbus A350 fliege im Moment hauptsächlich, habe wirklich ein Streckennetz, was über alle Kontinente außer Australien geht. Und trotzdem, eins meiner Lieblingsorte ist bestimmt Vancouver in Kanada. Vancouver bietet einfach von jedem etwas. Ich habe einmal Berge, ich habe das Meer, ich habe eine kosmopolitische Stadt. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Flughäfen, die spannend sind zum Anfliegen. Und da ist zum Beispiel Mexico City derzeit in unserem Streckennetz immer wieder eine Herausforderung.
Was ist das Besondere an Mexico City?
Einmal die topografische Gegebenheit, die Platzhöhe, die sehr hoch ist. Und dadurch verhält sich das Flugzeug aerodynamisch auch anders. Und man weiß darum. Und deshalb muss man sehr gut vorbereitet sein und durchaus wissen, was man tut.
Das wissen Sie ja sicherlich sowieso immer. Wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet sich für die Luftfahrt als Beruf auch interessiert haben?
Naja, als Mutter von zwei Töchtern merke ich, dass ich ganz gesegnet bin, dass ich wirklich einen Kindheitstraum hatte. Und so war es, dass ich mit 11 wirklich wusste, ich möchte Pilotin und oder Astronautin werden. Ich hatte Klavierunterricht und wir sind immer an so einem kleinen Flughafen in der Nähe von Bremen vorbeigefahren, Ganderkesee. Und ich merkte immer wieder, wie ich nervös wurde nach der Klavierstunde und meine Mutter darum bettelte, bitte noch mal kurz zu halten, damit ich die Motorengeräusche hören kann, wenn wieder ein Flugzeug abhebt und das dabei beobachten kann. Und so ist es auch heute noch. Also ich liebe es, auf der Besucherterrasse von einem Flughafen zu stehen und könnte ständig den Flugzeugen zuschauen.
Ist es da das Fernweh, was Sie da reizt oder was ist es?
Nee, gar nicht mal. Es ist in der Tat die Technik. Also auch ich, die ja nur wirklich viel gelernt hat über Flugzeuge und sie selber bestens beherrscht, nichtsdestotrotz bin ich immer wieder beeindruckt, wie diese tonnenschweren Geräte abheben.
Gehen wir nochmal an den Anfang zurück, als Sie angefangen haben mit Ihrer Ausbildung zur Pilotin. Wann war das etwa?
Ich habe 1990 habe ich die Pilotenausbildung begonnen an der Verkehrsfliegerschule in Bremen bei der Lufthansa und dort von der Pike auf gelernt.
Und vermutlich gab es damals nicht sehr viele andere Frauen, die in Ihrem Kurs dabei waren, oder?
Ja, das Spannende ist, ich habe da nie drüber nachgedacht. Wir waren tatsächlich in unserem Lehrgang doch immerhin zwei Frauen von 29. Das war schon fast überdurchschnittlich viel. Es waren wenig Frauen, das stimmt wohl.
Aber trotzdem, Frau oder nicht Frau, ich glaube auch für die Männer, stellt sich die Frage, wie kommt man denn überhaupt an einen solchen Ausbildungsplatz? Wie schwer war das für Sie?
Ja, natürlich. Die Aufregung war groß und ich muss sagen, es ist halt eine sehr spezielle Eignung, die man dort an den Tag legen muss. Grundsätzlich, was natürlich nötig ist, ist erstmal ein mathematisches Grundverständnis, ein gewisses technisches Interesse. Man muss sehr gut Englisch sprechen können, weil das unsere Amtssprache quasi ist. Und dann geht es um motorische Fähigkeiten, feinmotorische, aber natürlich auch eine generelle Fitness, Sehvermögen, Hörvermögen. Viele Dinge, die man sonst so im Alltag an sich nicht testet und deswegen auch wirklich immer wieder gern die Einladung, wer sich für den Beruf interessiert, den Eignungstest zu versuchen, um zu sehen, hey, ist das was für mich, bin ich das?
Sie haben Familie, Mann, zwei Töchter, haben Sie schon erwähnt. Also Ihnen ist die Kombination von Familie und Beruf in der Hinsicht gelungen. Wie diskutieren Sie das Thema Fliegen mit Ihren Töchtern? Die gehören ja wahrscheinlich zu einer Generation, die sich Sorgen um die Umwelt macht und auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Zukunft, ihre ganz persönliche Zukunft. Viele, gerade Jüngere, sind ja deshalb vom Fliegen etwas abgerückt. Vom Flugscham ist viel die Rede. Wie sehen Sie das und wie sprechen Sie darüber mit Ihren Kindern?
Wir sind zu Hause eine Familie, die sehr gerne diskutiert. Wir sind auch eine Familie, die sehr offen diskutiert über alle Themen, die da sind in der Welt. Und ich finde, es ist mehr als berechtigt, in der heutigen Zeit darüber zu sprechen und zu sagen, was muss sein und was kann sein. Jetzt auf Langstrecke gibt es derzeit nur wirklich noch keine Alternativen, muss ich gestehen. Also zumindest kenne ich keine. Wenn jemand einfach ein wenig schneller über den Atlantik kommen muss, das Schiff ist da keine Alternative. Auf Kurzstrecken finde ich das sehr valide zu sagen, es gibt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten. Auch wir in der Luftfahrt nutzen Möglichkeiten, sei es Sustainable Fuels oder wir nennen das in der Fliegerei im Cockpit die Green Operating Procedures. Wir machen uns Gedanken, wenn wir eine unterschiedliche Klappenstellung zur Landung wählen und das von der Leistung her tragbar ist, dass wir dann die Klappenstellung wählen, die weniger Sprit verbraucht. Oder wenn wir auf einem Flughafen sehr lange rollen, dann rollen wir nicht mit zwei Triebwerken, sondern schalten schon mal eins ab, bevor wir an die Parkposition kommen, um auch dort zu sparen. Also nicht um Geld zu sparen, sondern einfach Green Operating Procedure für die Umwelt was zu tun.
Also umweltfreundliches Fliegen.
Ja.
Ja, einen Vorgeschmack auf eine Welt ohne Fliegen haben wir ja alle in den Jahren der Corona-Pandemie bekommen, wo der Flugverkehr weitgehend eingestellt war. Wie haben Sie persönlich diese Zeit erlebt?
Da gibt es zweierlei Episoden. Die eine ist, wie meine Familie sie erlebt hat. Meine Familie kennt mich in der Regel nur on the run und unterwegs. Und so hat sie einmal gesagt, Mensch, wenn die Mutter zu Hause ist, ist das eher anstrengend. Geh bitte wieder fliegen. Ich war einen Monat zu Hause mit Kurzarbeit. Ansonsten war ich wirklich unterwegs. Das heißt, ich habe Repatriation Flights gemacht, habe Fluggäste aus dem Ausland wieder nach Hause gebracht. Aber ich habe auch so Maskenflüge gemacht über Seoul, wo wir dann in Südkorea waren, und über Peking, über China zurückgeflogen sind. Und dort zum Beispiel China zu erleben mit einem Clear Sky, also wirklich einem klaren Himmel bei Tag, mit einer Sicht zum Boden, die ich noch nie vorher hatte, das waren irre Erlebnisse. Und natürlich auch einfach menschenleere Flughäfen. In Seoul als das Einzige, was ich sah, ein Roboter war und keine Menschen.
Zu Gast heute im Vis-à-vis ist Cordula Pflaum, die erste Ausbildungskapitänin auf der Langstrecke bei der Lufthansa. Von den rund 4.800 Piloten der Fluggesellschaft sind übrigens nur ca. 8% Frauen. Kapitänin sind etwa 4%. Und als Ausbildungskapitänin auf der Langstrecke, ja, da waren Sie lange allein unter den ganzen Männern. Ihre Erfahrungen haben Sie niedergeschrieben in einem Buch, das Ende März erscheint. Und darin gibt es ein Kapitel, das mich besonders fasziniert hat, nämlich wie Sie während der Pandemiezeit einen Flug nach Falkland unternommen haben. Erzählen Sie doch mal, das klingt nach einem richtigen Abenteuer.
Ja, das war's. Ja, in dem Buch schildere ich das. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin, so ist der Titel des Buches. Falkland. Ja, für mich, als ich das erste Mal hörte von einer Kollegin, dass diese Flüge stattfinden, habe ich sofort gedacht, ich möchte einen dieser Flüge durchführen. Es gab für mich dreierlei Gründe. Das eine war natürlich die Herausforderung, als Kommandantin diesen Flug zu führen zu einer Destination, die wir so in der Form nicht anfliegen. Dann das nächste war natürlich die Gruppe, die wir bewegten, im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts die Polarstern-Crews zu befördern. Das hat mich gereizt. Und das letzte, was mich auch sehr gereizt hat, war eben wirklich mein Team, die Crew, mit der ich diesen Flug durchführe. Dazu gehörten auch Mechaniker und Lademeister. Einmal dieses Team gemeinsam zu erstellen und dann diese 2 Wochen Quarantäne, die wir im Vorfeld einhalten mussten, und zwar in Bremerhaven. Einmal eine Woche Zimmerquarantäne und dann eine Woche Hotelquarantäne zu meistern, mein Team bei der Stange zu halten, diesen Rahmen zu geben, dass wir höchst motiviert und sehr professionell diesen Flug starten können.
Und dass es nicht zum Lagerkoller kommt, oder?
Unter anderem, ja.
Was waren, wenn Sie jetzt zurückblicken auf diesen Einsatz, Ihre ganz persönlichen Highlights?
Ja, das sind viele gewesen.
Okay, nicht alle. Vielleicht ein oder zwei. Das
nee, heißt. Der Flug an sich war natürlich sowohl der Hinflug mit 15 Stunden 46, eine Zeit lang der längste Flug der Lufthansa. Sehr beeindruckend. Wir sind zu viert im Cockpit, haben wir diesen Flug durchgeführt, was wir normalerweise als Crew-Komplement ja auch nicht haben, und haben uns immer 2-2 abgewechselt. Diesen Flug zu meistern und gut zu meistern in der vorgegebenen Zeit, das war ein ganz besonderer Moment. Und dann Abschluss der Rückflug mit den Personal der Neumayer Station und auch mit der neuen Polarstern-Crew, wo wir einfach viel Gelegenheit hatten, mit ihnen über das Erlebte zu sprechen, war auch ein Highlight.
Was ich aus allem raushöre, Teambuilding ist wichtig. Einer der wichtigsten Faktoren vermutlich, wenn ich Sie so höre. Sie arbeiten inzwischen ja auch als Trainerin über die Luftfahrt hinaus und schulen berufliche Teams. Vielleicht noch ganz kurz, wo ist das sinnvoll und wo kann das funktionieren?
Ganz kurz, es kann überall funktionieren und ist überall sinnvoll, weil das ist die Basis. Wenn die Teams gut zusammenarbeiten und psychologisch sichere Teams kreieren, was nur geht, wenn es top-down auch gelebt wird, dann kann die Arbeit besser funktionieren.
Also Stichwort, man trainiert Fehler und Sicherheitskultur.
Genau, man muss als Vorgesetzter, als Leader, als Kommandant, als Chefarzt, als Abteilungsleiter muss man einfach für sein Team diesen Raum schaffen, dass Fehler offen angesprochen werden können, dass man sich vertrauensvoll in einer Umgebung befindet, wo man offen Dinge sagen darf.
Und wie man mit Kritik umgeht, muss man auch lernen.
Definitiv. Wenn es eine wohlwollende Kritik ist und man einfach Feedback gibt, also das Wort Kritik verwende ich in der Form selten, sondern ich spreche von einer Feedback-Kultur, die etabliert wird, dann kann es gut gelingen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.